Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Thomas, hallöchen.
Oh, ich habe den Klick auf den Aufnahme-Button gehört.
Ja, bei dem Wetter muss man ein bisschen energischer den Aufnahme-Button drücken. Und
hör auf. Obwohl es ja heute keine 30 Grad bei uns sind, ist es trotzdem so drückend schwül warm. Das ist gar nicht angenehm, ja.
Naja, wenn die Luftfeuchtigkeit so hoch ist, dann ist es auch, dann ist es halt auch sehr unangenehm. Da reichen ja schon 20 Grad.
Da hast du recht.
So ist es. Deswegen war diese Hitze bei uns, wir hatten also einen Maximalwert von 38 Grad bei uns, aber es war sehr trocken, also es war eine sehr trockene Hitze und die habe ich jetzt gar nicht als so extrem empfunden, weil es eine wirklich gut ertragbare Hitze war, also für mich persönlich.
Ja, vor allem drinnen im Kühlen, gell, war das echt auszuhalten.
Ja. Ich war auch draußen, so ist das nicht.
Ja, manchmal muss man auch raus, ja.
So ist es. Aber ich habe mich dann doch lieber im Inneren aufgehalten, da hast du schon recht, und habe mich nochmal mit dem MacBook Air beschäftigt.
Ah, das ging jetzt zurück, ne?
Das ging am Montag zurück, aber der Kurierfahrer kam erst Dienstag. Mir war es recht. Gut, ich habe es ja trotzdem schon eingepackt gehabt, also weil ich ja davon ausgegangen bin, dass der Fahrer halt pünktlich kommt. Nein, er kam erst am nächsten Tag, hat mich dann irgendwie vergessen. Mir auch egal, liegt ja nicht an mir, wenn es halt nicht zeitgerecht zurückkommt. Aber ich hatte ja noch den Sonntag oder besser gesagt den Sonntagnachmittag, um das Gerät zu testen. Und ich habe ja gesagt, ich wollte mal schauen, ob sich das Gerät, wenn man es ins Swappen bringt, also dahingehend bringt, wenn es auslagert in die SSD hinein, ob sich das Gerät dann wesentlich langsamer verhält. Ja, es hat sich extrem langsam verhalten. Da haben aber viele gesagt, jedes Gerät, das ins Swappen kommt, egal ob eine schnelle SSD drin steckt oder ob eine langsame SSD drin steckt, wird sich langsamer verhalten. Und das wollte ich nochmal etwas genauer überprüfen und habe dann versucht, mein großes MacBook Pro 16 Zoll ins Swappen zu bringen, was ja eindeutig eine schnellere SSD drin hat. Hab dann aber gemerkt, dass ich da extrem an meine Grenzen gestoßen bin, weil 32 GB ins Swappen zu bringen, das bedarf schon extrem große Anstrengungen und ich habe es halt nicht geschafft. Ich habe alles probiert, ich habe wirklich extrem große Videodateien versucht mit Handbrake zu bearbeiten und ganz viele parallele Prozesse abzubilden und ich habe es halt nicht geschafft, die Maschine ins Swappen zu bringen.
Dann, ich glaube, am einfachsten wäre es gewesen mit ein paar VPMs parallel und Xcode. Das hätte, glaube ich, schon geholfen, ja.
Ja, ich habe es dann mit virtuellen Maschinen versucht. Ich war dann so kurz bei der Auslastung von 27, 28 GB Arbeitsspeicher, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, den über diese Grenze hinaus zu bewegen. Und dann habe ich mich aber daran erinnert, dass ich einen Bekannten habe, der ein M1 MacBook Air hat. Das ist jetzt mit 16 GB und dann haben wir dann mal einen Paralleltest gemacht und das haben wir dann zum Swappen gebracht. Und das hat ja keine langsame SSD drin, also die 512er, die er drin hat, die sind ja auf 2x256 aufgeteilt gewesen. Und dann ist es, wie gesagt, ins Swappen gekommen mit einer großen Auslastung und es ist schneller als das M2-Gerät mit nur einer SSD. Es ist zwar auch deutlich langsamer, aber es ist trotzdem in diesem speziellen ans Limit getriebene Szenario immer noch schneller als ein Gerät, wo nur ein NAND-Speicher verbaut ist. Also diese Aussage stimmt nicht ganz, egal welche SSD drin steckt. Ja, wenn sie ins Swappen kommen, werden sie alle langsamer.
Aber das Problem ist ja, wie gesagt, von 50 Kilometer die Stunde, die Hälfte sind 25. Ja, wenn du bei 100 anfängst, ist die Hälfte 50. Ja, ist klar, es ist nur halb so schnell, aber es ist immer noch doppelt so schnell als die andere. Ja,
genau, so ist es.
Von daher langsamer, ja, aber trotzdem noch schneller. Ja.
Auf jeden Fall. Also Swappen ist zwar generell eine Geschwindigkeits Einschränkung oder es wird viel von der Geschwindigkeit runtergenommen, aber man muss immer davon ausgehen, von welchem Datensatz oder mit welchem Datensatz swappt man das Gerät. Und da sieht es eindeutig so aus, dass das M2, wenn es ins Swappen kommt, in der Baseline-Ausstattung wirklich spürbar, sichtbar zähflüssiger wird. Nun fragt man sich, wer so ein Gerät kauft, wird wahrscheinlich nicht das Gerät so ans Limit treiben wollen oder der hat nicht dieses Anwendungsgebiet. Und wer von vornherein weiß, dass er dieses Anwendungsgebiet hat, der kauft sich jetzt keine 8 GB Variante und auch keine Variante mit 256 GB SSD-Speicher. Das muss man fairerweise dazu sagen. Aber ja. Das so zu meinem abschließenden Test. Da habe ich echt mal sehr viel Aufwand betrieben. So viel Aufwand habe ich echt lange nicht getrieben, um ein Gadget zu testen.
So. Ja, okay, wann hattest du das letzte Mal solche Hardware zum Testen?
Ja, das ist richtig. Das ist richtig, ja, ja. Und wenn, dann habe ich sie selbst gekauft und benutze sie auf Dauer sozusagen und teste sie im Alltag. Und hier hat man halt nur einen gewissen Zeitraum zur Verfügung und da muss man halt auf kurzer Zeit sehr viel durchtesten, ganz klar. So, aber es gibt noch ein paar Nachträge von den Kollegen, die das Ding ins Review genommen haben. Und mittlerweile gibt es auch noch ein paar mehr Erkenntnisse zu dem Gerät. Ein Bewegungssensor ist verbaut. Das ist eine kleine Überraschung. Jetzt fragt man sich, wofür ein Bewegungssensor? Hast du eine Theorie?
Nein.
Ich auch nicht. Ich spekuliere mal. Vielleicht protokolliert dieser Bewegungssensor irgendwelche Szenarien, wo das Ding runtergefallen ist. Um das Gerät im Service-File.
Ja, das könnte durchaus sein, genauso wie diese Sensoren, beziehungsweise diese
Anzeigen Feuchtigkeits-
für Wasserschaden, genau. Für Wasser eingedrungen oder so, was wir ja kennen von den Geräten. Könnte das natürlich sein, dass der die Beschleunigung misst bei einem Sturz zum Beispiel. Damit da ein Nachweis da ist, das Gerät ist dir dann vielleicht doch irgendwie von der Tischkante gefallen oder so, ja.
Das ist meine Theorie, die ich habe.
Wäre möglich, ja.
Weil dazu ist das Ding ja prädestiniert festzustellen, okay, das Ding ist vom Tisch gefallen, okay, ja, es gibt keine Garantie, wir können halt nachweisen, dass das Ding irgendwo runtergefallen ist. Wäre möglich.
Eine Möglichkeit, ja.
Ja. Sonst kann ich mir nicht erklären, wozu Apple einen Bewegungssensor verbaut. Also derzeit habe ich da keine Theorie zu. Der zweite Punkt, der auch letztendlich konsequent ist, der verbaute Thunderbolt 3 Chip, wohl bemerkt, viele verwechseln das Ding hat noch Thunderbolt 3, das Ding ist nicht auf Thunderbolt 4 Basis, auch noch ein Grund, sich vielleicht nicht für das Gerät zu entscheiden. Das Ding ist nicht mehr von Intel, sondern es ist ein eigener Chip, den Apple dort verbaut, also immer mehr unter eigener Kontrolle. Und dann gab es ja so einen kleinen Aufreger, dass sich da wohl einige Leute beschwert haben, dass die Farbe oder, ja, es ist ja keine Farbe in dem Sinne, es ist ja eloxiert, das Gerät, also das Ding wird ja, dementsprechend die farbigen Geräte werden ja eloxiert. Das ist ja ein spezielles Verfahren, um Aluminium eine Farbe zu geben. Also wird oft zum Beispiel bei Aluminium wird das sehr oft genommen, um Aluminium farblich anzupassen oder speziell zu individualisieren. Zum Beispiel Aluminiumfenster sind auch nicht lackiert in dem Sinne, sondern sind eloxiert im Normalfall. Und da hat sich als erster der britische Blogger Daniel Rota gemeldet auf seinem Blog Zoon of Tech. Der hat gesagt, dass an speziellen Stellen sich die Farbe ablöst oder das Eloxat ablöst. Rund um die USB-C-Ports vermehrt. Und dann gab es auch noch neue Bilder, dass sich das Ganze um den Trackpad-Rand ablöst, die Farbe. Da würde man ja sagen, ja, das könnte ein Einzelfall sein, aber mittlerweile haben sich auch noch andere hochkarätige Tech-Blogger oder YouTuber gemeldet. Marcus Brownlee, alias MKBHD, der hat das auch festgestellt und sagt auch, da löst sich die Farbe ab. Tja. Und Ich muss sagen, bei meinem Gerät am MagSafe-Port, da, also bei meinem Testgerät, ich hatte ja das Mitternachtsgerät, hat sich auch die Farbe abgelöst. Und bei MagSafe kann ich es auch fast nachvollziehen, weil das klickt ja immer dran, ab einer gewissen Nähe. Ja.
Klack. Ich wollte gerade sagen, hat sich es abgelöst oder waren es Kratzer vielleicht, ja?
Naja, Kratzer oder abgelöst. Man sah halt die Natur-Aluminiumfarbe sozusagen, kommt ja aufs Gleiche raus. Also das ist, denke ich mal, durch das Dran- und Abstecken des MagSafe-Kabels oder des MagSafe-Steckers.
Ja, gerade bei den Ports, auch bei USB-C würde das ja durchaus Sinn machen, dass da halt, wie gesagt, durch die mechanische Belastung eventuell, dann ist es immer noch ein Problem, ein Produktionsproblem, was die Farbe jetzt betrifft. Aber da, wie gesagt, da ist es halt durch die mechanische Belastung, gerade Metall auf Metall, würde sich das wenigstens noch erklären lassen. Bei dem, was da noch aufgefallen ist mit dem Trackpad-Rand, das finde ich dann schon eher wieder ein bisschen, oder finde ich dann noch problematischer, weil da ist ja normalerweise in der Regel kein Metall auf Metall. Da, also du hast 1000 Ringe an oder so, aber...
Haut auf Metall und das sollte dementsprechend nicht...
Eventuell noch Nägel, also die Fingernägel.
Ja.
Aber wenn das dann schon zu solchen Kratzern führen sollte, wären wir ja eigentlich da auch schon wieder so bei diesen iPod Nano Problemen, die wir damals hatten mit den Mikrokratzern. Beziehungsweise Mikrokratzer würde ich das auch nicht mehr nennen. Teilweise haben die ja ausgesehen. Nach kurzer Benutzung, ja, das war ja wirklich schon, wenn wir da auch so ein Problem haben sollten, was jetzt, wie gesagt, die neuen MacBook Airs betrifft, wäre natürlich schon sehr schade.
Ja, wiederum muss man sagen, dieses Problem ist kein neues Problem. Das gab es auch bei den Space, also bei den allerersten Space-grauen MacBook Pros, die damals rauskamen. Ja, genau, da gab es auch Kratzer, aber auch in erster Linie an den Ports. Ne? Mhm. Und du triffst halt nicht sofort immer, gerade wenn du nicht hinschaust, den USB-C-Port, ne? Das ist halt so. Ja, also ein Grund mehr, sich nicht für die Farbe Mitternacht zu entscheiden, in meinen Augen. Ne? Also bei den Ports, wie du es eben schon sagtest, da kann ich das noch nachvollziehen, aber beim Trackpad, das
ja, sollte da eigentlich auch nicht vorkommen, aber
ja.
Da Metall auf Metall, das kann man sich da auf jeden Fall noch erklären, ja, aber es wäre auch da sehr schade, vor allem wenn man so viel Geld für ein Gerät ausgibt, würde mich das schon ärgern.
Ja, auf jeden Fall.
Klar, wenn du dann halt ein silbernes hast, fällt es natürlich nicht so auf.
Ja, Silber ist halt Naturfarben sozusagen, das ist halt das blanke Aluminium. Ne? Ich weiß nicht, wie es sich bei der Farbe Polarstern verhält, ob es da genau solche Farbentwicklungen gibt. Wahrscheinlich wird man es da auch nicht so schnell sehen, weil es eine relativ helle Farbe ist, aber ich denke, da könnte es genauso schnell auftreten, weil es ja auch eloxiert ist, das Ganze.
Ja, es kann natürlich auch sein, dass es mit dem einfach auch mit der Farbe an sich zu tun hat.
Ja.
Muss man mal abgucken, was da von Apple noch kommt und ob sie da eventuell auch irgendwo einen Fehler, nenne ich es jetzt mal, eingestehen und es da vielleicht nochmal eine Aktion geben wird. Weil, wie gesagt, gerade bei der Mitternacht für das Geld würde ich wahrscheinlich innerhalb der 2 Wochen, die wir haben, das Gerät vielleicht auch nochmal zurückschicken.
Ja.
Weil das würde mich schon ärgern.
Ja. Ja. Das ist wohl wahr.
Ja. So, bleib mal kurz mal beim M2. Schade, dass dein Gerät schon weg ist.
Ja.
Weil ich bin über einen Artikel gestolpert, da ging es um das Anbringen von Wärmepads im M2, also kurz aufschrauben, Wärmepads aufkleben, zuschrauben, glücklich sein, bessere Wärmeentwicklung bzw. Ableitung und anscheinend auch weniger Drosselung und bessere Benchmarks bzw. halt Real-Life-Ergebnisse beim Export zum Beispiel von Bildern in Lightroom oder Videomaterial. Hättest du für mich mal testen können mit deinem?
Du musst ja quasi, also dieses, in Anführungsstrichen, diesen kleinen Workaround oder dieses kleine Pimpen.
Diesen Hack,
ja. Das gab es ja auch schon beim M1 Vorgängermodell.
Da hat man ja, wobei da die Ergebnisse ja anscheinend ein bisschen anders waren als jetzt beim M2.
Ja.
Hat mich auch ein bisschen gewundert, weil sie da gesagt haben, teilweise mit den Entwicklungen, wo der Prozessor sitzt am Unterboden, werden die Temperaturen ja teilweise sogar noch nach oben gegangen beim M1, was ja sich beim M2 anscheinend ein bisschen anders darstellt, gerade auch was die Ergebnisse betrifft mit der Reduzierung der Temperatur, anscheinend auch mit dem neuen, ich denke mal, es hängt auch mit dem neuen Design einfach zusammen, dass es da ein bisschen oder zu anderen oder besseren Ergebnissen führt als beim M1 jetzt. Wenn ich das Problem mit der Garantie nicht hätte, das wäre auf jeden Fall was, entweder wenn es mich, wie gesagt, nicht interessieren würde, was die Garantie betrifft, beziehungsweise nach Ablauf der Garantie, wäre das auf jeden Fall was, was man mal ausprobieren könnte. Aber bei einem neuen Gerät,
ja,
selbst dran rumschrauben, bin gerade bei sowas, ja, bin ich ja immer ein bisschen sehr vorsichtig, ja.
Beim M1 war es ja nach meiner Meinung so, dass man einfach nur den Prozessor oder die SoC-Geschichte verbunden hat quasi physisch mit einem Wärmeleitpad mit dem Außendeckel und er sozusagen die Wärme besser nach außen abführen konnte. Und da wurde natürlich an der Stelle, wo der Deckel oder wo der SoC unter dem Deckel hängt und wo diese physische Verbindung hergestellt worden ist, extrem heiß. Ne? Das war so der Nachteil. Also für Leute, die das Gerät auf dem Schoß nutzen, wahrscheinlich nicht unbedingt der effektivste Hack. Aber
Also, wen es interessiert, wir verlinken das mal, da kann sich das gerne angucken.
Ja.
Oder den Artikel mal durchlesen. Ich fand es ganz interessant, weil ich das zum M1 eigentlich auch schon wieder entsprechend erfolgreich verdrängt hatte. Vor allem haben mich jetzt so die Benchmark-Ergebnisse schon ein bisschen überrascht, beziehungsweise die Tatsache, dass anscheinend der M2 aufgrund der passiven Kühlung da anscheinend schon relativ früh die Leistung drosselt, um halt auf Nummer sicher zu gehen, was die Wärmeentwicklung
genau. Und
halt auch die Lebensdauer im Endeffekt betrifft. Klar konnte man da davon ausgehen, weil es halt einfach ein passiv gekühltes System ist. Es ist halt ja auch ein MacBook Air und kein Pro und so weiter und so weiter. Aber dass der Unterschied dann doch so ausfallen kann, wie gesagt, ich kann ja die Ergebnisse jetzt nicht reproduzieren oder bestätigen. Ja, nehmen wir es mal für bare Münze. Ist doch schon eine ordentliche Ansage. Und vor allem dann lässt das ja auch schon mal hoffen auf die Geräte, die dann eventuell mit den anderen M2 kommen und die mit einer aktiven Kühlung kommen. Da ist anscheinend noch gutes Potenzial vorhanden.
Ich habe ihn auch zum Drosseln gebracht, nach intensiver Anwendung, in Anführungsstrichen eine Simulation von intensiven Anwendungen, also Geekbench, Handbrake, also alles das, was richtig Power benötigt und natürlich sehr viel Parallelprozesse. Er drosselt zwar relativ zügig nach unten, das kann ich bestätigen, aber er bleibt dann auch auf dem Niveau. Er geht dann nicht noch tiefer runter. Du kannst dann halt fast machen, was du willst. Also ich habe dann echt doch versucht, den noch weiter runter zu bringen.
Okay.
Er ging nicht runter. Er blieb dann auf dem Niveau stehen und ich habe ihn dann wirklich noch intensiv noch 90 Minuten Dauerbelastung unterzogen und er ging dann nicht weiter nach unten. Also diese Drosselungsebene ist dann geblieben. Also wie so ein Plateau war das dann und ich habe ihn dann nicht weiter nach unten bekommen. Also anscheinend ist das dann wohl auch von Apple so der Spot, den sie sich dann als Drosselungspunkt ausgesucht haben, wo das Gerät auch nach dauerhafter intensiver Belastung stehen bleibt und einfach stabil weiterläuft. Das ist jedenfalls das, was ich in meinem relativ hemdsärmeligen Test berichten kann. Das sind jetzt keine Laborergebnisse und auch keine Laborbedingungen gewesen, aber das ist halt so mein herbeigeführtes Testszenario. Ne? Ja, und ehrlich gesagt, kann man auch noch mit dieser Drosselungsgeschwindigkeit, die ich jetzt hier erlebt habe, noch gut leben. Man muss sich halt immer wieder vor Augen führen, das Ding ist passiv gekühlt und hat keinen nervigen Lüfter. Ne?
Wie gesagt, es ist ja jetzt keine Videoschnittwerkstation.
So ist es. Es ist ein MacBook Air. Punkt.
Genau. Ja. Vielleicht ein kleines Metathema. Wie zufrieden bist du mit der neuen Facebook-Timeline?
Habe ich noch nicht gesehen. Habe ich mir noch nicht angeguckt.
Ja, Facebook geht hier anscheinend wieder einen kleinen Schritt zurück, bietet jetzt eine neue Timeline an, wo chronologisch deine Freunde und Gruppen nur angezeigt werden. Keine vorgeschlagenen Inhalte, wie gesagt, kein Nonsens mit irgendwelchen Beschiebungen bzw. Gewichtungen von Beiträgen, dass sie dann, wie gesagt, chronologische Darstellung. Ja, nett, aber Facebook ist ja, für mich ist das, oder kommt das einmal viel zu spät. Da haben sie sich sehr lange Zeit gelassen, um da mal auf die Wünsche ihrer Nutzer eigentlich einzugehen. Und vor allem, mein Gott, ich nutze ja eigentlich Facebook nicht, oder nicht mehr wie mal vor Jahren. Ja, das ist ja bei mir echt eingeschlafen. Ich klicke da mal rein, wenn ich eine Benachrichtigung kriege, dass ich irgendwo markiert wurde, beziehungsweise erwähnt wurde, und das war's dann. Ab und zu gucke ich mal, was meine Frau gepostet hat bei Facebook, und wie gesagt, das ist es ja wirklich dann für mich. Und deswegen, also ich bin der Meinung, das ist wahrscheinlich zwar eine vernünftige Änderung oder ein vernünftiges Angebot jetzt an Alternative zu der normalen oder zum normalen Feed, aber da, also für mich kommt das definitiv zu spät, ja.
Ja, also Facebook ist eine Plattform, die ich zu 99% nicht mehr nutze. Also das ist für mich nicht relevant, ja. Ich könnte mich da eigentlich auch abmelden. Würde ich nicht vermissen, das Netzwerk.
Ja, ob man, wie gesagt, je nachdem, ob man sich dann noch abmeldet, ist eine andere Sache. Ich hatte mich ja auch schon mal zeitlang oder war eine Zeit lang abgemeldet, wobei das ja nicht unbedingt dann direkt auch löschen bedeutet bei Facebook. Die wollen einem ja den Wiedereinstieg dann, wenn man zurückkommen will, so einfach wie möglich machen. Deswegen gibt es ja im Prinzip ja zwei Schritte. Zumindest mal war es so in der Vergangenheit. Ich bin wieder seit einiger Zeit ja bei Facebook dabei, aber wie gesagt, so ein bisschen lurken, das war's. Aber selbst aktiv müsste ich mal gucken, wann ich das letzte Mal wirklich aktiv war und da irgendeinen Beitrag geschrieben habe. Das ist schon lange, lange her.
Also
ich habe auch schon lange, lange, lange keine Freundschaftsanfragen mehr angenommen. Wahrscheinlich sind einige Leute auch sauer, aber ich nutze Facebook im Prinzip für nichts, ja.
Beiträge schreibe ich höchstens mal in gewissen Gruppen, wo ich ab und zu mal reinschaue oder reagiere mal auf irgendwas, aber das ist auch extrem selten.
Ich war mal für ein paar Wochen Mitglied in einer Gruppe, da weiß ich bis heute noch nicht, wo ich da aus Versehen draufgeklickt habe, das war eine Wohnwagengruppe. Irgendwie habe ich da aus Versehen anscheinend mal in irgendeinem Beitrag draufgeklickt und wurde auch direkt angenommen in der Gruppe und habe ich es mal verfolgt, weil es ist ja jetzt auch gerade hier, oder es war ja vor dem Sommer und Urlaub und so, ja, was kommt da an Angeboten rein, beziehungsweise wer sucht was, das fand ich eigentlich mal ganz interessant, um da mal zu folgen, weil bei mir im Bekanntenkreis das auch ein aktives Thema ist, dass man da halt auf der Suche war nach entweder einem Camper oder halt nach einem Anhänger. Deswegen war das mal ganz spannend zu sehen, was da angeboten und dann auch für Preise ausgerufen werden. Aber da bin ich jetzt mittlerweile auch schon wieder raus, weil es ist ja im Prinzip nicht mein Thema. Ja, es war mal ganz interessant zu verfolgen. Vor allem auch mal zu sehen, zu welchen Preisen da teilweise gehandelt wurde. Das ist, ja okay, aber Angebot und Nachfrage, ja. Freunde von uns waren ja auch auf der Suche eigentlich nach einem Pickup, den er dann entsprechend umbauen wollte. Oder aufbauen wollte dann noch, ja. Der hat ja auch sehr schnell die Segel gestrichen, weil du kennst die Problematik ja, was Pickups jetzt aktuell betrifft. Und wie der Gebrauchtwagenmarkt auch aussieht, ja. Und der hat da nichts gekriegt, wo er gesagt hätte, das ist er bereit noch. Oder das findet er okay, ja, dafür zu bezahlen. Weil da ja teilweise Preise ausgerufen werden. Ja, das ist unglaublich, ja. Aber wem sage ich das?
Ja.
Du hast ja auch schon Angebote gekriegt, die, glaube ich, über deinem Kaufpreis lagen, kann das sein?
Ja, das liegt aber nur daran, dass ich auch einen sehr guten Rabatt bekommen habe, muss ich ja, aber trotzdem, dazu sagen.
Ist ja wurscht, ja. Rabatt hin oder her, ja. Aber trotzdem, wie gesagt, die Preise, die da teilweise ausgerufen werden, die liegen ja jenseits vom Guten Böse, ja. Aber generell, ja, teilweise alle, sobald es ein nachgefragtes oder ein gesuchtes Modell ist, ja, das ist ja nicht nur da der Fall, sondern bei anderen Autos, Marken ja auch. Dann hast du da am Gebrauchtwagenmarkt dann auf einmal Preise, die da ausgerufen werden. Das ist, ja. Aber es ist halt momentan der Markt, ja. Wird sich auch wieder irgendwann einpendeln, aber das wird wahrscheinlich auch noch einen Moment dauern.
Das wird einen Moment dauern, ja. Das ist so. Ja.
Naja, aber apropos einen Moment dauern, ja. Das hat ja, oder es zeichnet sich ja momentan auch wieder gerade ab, was den elektrischen Porsche Macan betrifft. Der war ja ursprünglich mal für 22 vorgesehen. Dann hieß es wird 23 und aktuell munkelt man ja von 24. Und würde ich auf das Fahrzeug warten, ja, hätte ich wahrscheinlich schon längst die Lust dran verloren. Vor allem bin ich mal gespannt, was es für die Variante von Audi betrifft, ja, weil die werden ja wahrscheinlich erst nach Porsche kommen können in ihrer Version. Von daher wird man sich da ja noch länger gedulden müssen. Aber das, okay, Porsche wird es auch nicht freuen, ja, dass es sich wahrscheinlich nochmal, oder gerüchteweise halt, ja, die wissen es besser als ich jetzt, ob sich's wirklich nochmal auf 2024 verschiebt. Die wird's wie gesagt auch nicht freuen, weil die natürlich die Fahrzeuge auch gerne früher verkaufen würden. Aber als Kunde, sorry, ja. Wobei das Angebot ist ja nach wie vor noch sehr übersichtlich, gerade in dem Segment. Ja. Was willst du machen, wenn du sowas haben willst? Ja, viele Möglichkeiten hast du ja nicht.
Wenn du im Premium-Bereich unterwegs sein willst, es gibt so, Kia macht ja auch SUVs in Anführungsstrichen, MG macht ja auch so SUVs auf Elektrobasis, aber wenn du im Premium-Segment...
Okay, und dann hast du, klar, dann kannst du natürlich auch sagen, du gehst auf so Exoten wie, wie heißt dann der andere, Nio? Nio, kann das sein?
Kann sein,
die wollten doch auch jetzt dieses Jahr noch, glaube ich, mit ein oder zwei Modellen auf den deutschen Markt kommen. Finde ich auch sehr interessant übrigens. Gerade weil die viel Geld momentan in die Infrastruktur stecken und die dieses Konzept der austauschbaren Batterie pushen wollen. Also da bin ich echt mal gespannt, inwieweit die Fuß fassen können bei uns hier in Deutschland und in Europa, gerade auch mit dem Ausbau ihrer Kette, die sie da, wie gesagt, momentan vorantreiben. Gerade mit diesen automatischen Akku-Austauschstationen, da bin ich echt mal gespannt, wie das vorangeht. Ja, weil das ist halt nochmal ein wirklich spannendes Konzept. Aber inwieweit es dann wirklich so finanzierbar sein wird für ein Startup, in Anführungszeichen. Ja, muss man halt mal gucken. Wobei das natürlich schon sehr verlockend ist. Ja, so ein automatischer Batteriewechsel innerhalb von 5 Minuten und du fährst dann mit einem vollen Akku wieder weiter.
Ja, auf jeden Fall ist das interessant. Aber
die Frage, wenn so eine Station mal abfackelt.
Du musst halt eine Infrastruktur haben, ne? Also ja, das ist halt wichtig.
Das ist halt, genau. Und das kostet natürlich dann nochmal entsprechend mehr Geld als irgendwo einen Charger hinstellen.
Richtig. Und selbst da musst du Infrastrukturen haben, die natürlich momentan von Tag zu Tag besser werden. Aber ich bleibe dabei, du musst dir noch viel zu viel Gedanken darum machen, dein Fahrzeug zu laden. Der Hassel ist viel zu aufwendig oder noch viel zu groß, als wenn ich an die Zapfsäule fahre, einfach den Rüssel reinhalte. Und das Ding aufbefüllen.
In dem Vergleich, ja, wobei, wenn man mal Supercharger, ja, wenn man da mal sieht, dass du von 0 auf 80, und das ist ja nicht nur Tesla, ja, es gibt ja auch andere Hersteller, die entsprechende Technik mittlerweile verbauen, die am Markt ja auch Fuß greift, die auch von anderen von anderen Ladestationen auch angeboten wird, wo du innerhalb von 30 Minuten von 0 auf 80% kommst.
Ja.
Wenn man sowas halt flächendeckend in der Infrastruktur hat, oder sagen wir mal, oder das entsprechend ausgebaut wird jetzt in Zukunft, und vor allem die Hersteller das auch in ihren Fahrzeugen drin haben, Ja, klar ist eine halbe Stunde immer noch eine andere Ansage, als innerhalb von Minuten 80 Liter zu tanken. Aber ich denke mal, 30 Minuten, gerade bei einem Füllstand von 0 auf 80%, ist nun mal eine andere Ansage, als wenn du jetzt, wie gesagt, dein Fahrzeug irgendwo über Nacht stehen lassen musst für 100, ja.
Ja, es ist richtig. Ich meine jetzt auch nicht unbedingt die Ladegeschwindigkeit, sondern der Hassel, dann hast du die Ladestation, dann musst du die Ladekarte
ja,
du hast, haben.
Ja, ja, klar, das ist halt nochmal was anderes als jetzt das ganze Tankstellennetz, ja, über die vielen Anbieter, die du hast und vor allem auch die freien Tankstellen. Das ist natürlich mal ein ganz anderer Vergleich, als wenn du gucken musst, okay, scheiße, ich muss jetzt von der Autobahn vielleicht sogar noch abfahren, weil ich nur noch 10 Kilometer Reichweite habe, muss mir irgendwo eine Ladesäule suchen, die eventuell schon besetzt ist.
Das kommt dazu und ja, dann funktioniert das mal nicht, dann funktioniert dieses mal nicht, dass eine reguläre Spritsäule nicht funktioniert, das ist doch relativ unwahrscheinlich. Und dann gibt es zur Not auch noch Ausweichmöglichkeiten in der Nähe etc. Also ja, der Hassel, elektrisch zu laden, ist noch wesentlich größer.
Ja, der Widerstand ist ein bisschen größer, aber wobei ich das nicht ganz so problematisch finde, wie es teilweise halt einfach dargestellt wird oder wie sich viele halt schlecht reden.
Du musst halt,
weil ja, da ist halt immer viel abhängig davon vom eigenen Verhalten, dass das bei dir auch nicht wieder so funktioniert. Okay, du hast aber auch nochmal einen anderen Anspruch beziehungsweise ein anderes Nutzungsverhalten, was jetzt unbedingt von einem Elektrofahrzeug erfüllt werden kann. Aber für viele stellt sich die Problematik, glaube ich, bis auf den Anschaffungswiderstand, der einfach da ist, ja, und auch mit der Förderung, die wir hatten, ja, oder haben, ja, ist es ja trotzdem immer noch ein großer Batzen, den du halt investieren musst, für das Fahrzeug, ist es, glaube ich, oder wäre es für viele noch nicht mal so ein Hassel, gerade wenn man mal auf das Nutzungsverhalten guckt und dass man zu Hause ein Wallbox hat und zu Hause halt auch entsprechend laden kann. Und dann kommt halt, ja, ich bin ja bei Mieter und hier in der Innenstadt, okay, aber ja, das wird sich die nächsten Jahre hoffentlich entsprechend alles entspannen, beziehungsweise hoffentlich dann auch gelöst werden mit entsprechenden Angeboten vor Ort. Aber wie gesagt, alleine schon mit der Kilometer, die man am Tag fahren muss, wären, glaube ich, viele auch mit dem von dir angesprochenen Hassel trotzdem in der Lage, bequem dazu kommen.
Ja, das ist richtig. Also ich hatte ja mal für ein paar Tage. Aber auch Tage
da, wie beim MacBook und MacBook Pro oder MacBook Air, ist es halt die Frage, was für ein Anforderungsprofil hat man an das Fahrzeug. Und da gibt's halt viele, die halt nicht mit hinkommen. Und das ist ja auch okay.
Ja,
also ich hatte nicht bei jedem funktioniert's, ja.
Ich hatte ja mal für ein paar Tage, also für 8 Tage, ein ID3 von Volkswagen. Und ich muss feststellen, dass man sich viel mehr Gedanken darum machen muss, das Ding zu laden, gerade wenn man jetzt nicht zu Hause lädt, logischerweise, als wenn ich einen Verbrenner fahre. Und auf dem Punkt, dass man wirklich gedankenlos umherfahren kann und sich nicht Gedanken darum machen muss, wie ich das Ding jetzt befüllt bekomme, sind wir noch lange nicht beim Elektroauto. Nee. Und erst wenn man bei dem Punkt angekommen ist, dann wird es noch einen großen Sprung halt machen.
Aber da ist halt auch der Autohersteller beziehungsweise die Software im Auto auch gefragt.
Ja.
Und da gibt's leider auch immer noch wenig optimale Lösungen oder weniger optimale Lösungen oder Hersteller, die sich nicht so viele Gedanken drum machen oder die Software nicht so anwenderfreundlich ist und sich da hinter 1000 Menüs oder Punkten versteckt. Du brauchst bei den Autos, und das ist nicht nur heute so, sondern ich würde mir das eigentlich in Zukunft generell wünschen. Und das hast du ja heute auch schon in Verbrennern, dass wenn du an deine Reserve kommst, ja, dann wirft sich die Navi eventuell automatisch an und zeigt dir die nächste Tankstelle. Und das hast du teilweise nicht oder nicht so komfortabel in E-Fahrzeugen. Und das, wie gesagt, das kann eigentlich nicht sein.
Das kommt noch dazu. Und wie gesagt, das das Problem, das Ding zu betanken. Da gibt es zig Anbieter, dann funktioniert das nicht. Dann ist die Ladesäule außer Betrieb. Ja, ja. Dann muss man mit der Hotline telefonieren, weil das Kabel nicht entsperrt wird, weil man es nicht wieder aus dem Fahrzeug herausbekommt. Das ist mir auch schon passiert, wo ich das Fahrzeug hatte.
Ja, das sind auch so Kinderkrankheiten. Ne?
Ja, also das ist echt nicht so praktisch, finde ich.
Das will ich auch gar nicht bestreiten. Aber gerade für jemanden, der die Möglichkeit hat, zu Hause zu laden, wie gesagt, ist der Hassel, glaube ich, heute nicht mehr so groß. Wenn man mal wirklich davon ausgeht, von dem, wie gesagt, abgesehen von großen Fahrten, Verwandtschaft in ganz Deutschland oder Europa besuchen, Urlaube, wo man auf das Fahrzeug eventuell angewiesen ist, klar, das sind halt wieder die Fälle, wo es höchstwahrscheinlich ohne Planung nicht funktioniert. Oder sagen wir mal so, generell Langstrecken ohne Planung ist ein No-Go.
Ja.
Und da muss man auch mal ein bisschen mehr planen, leider, ist auch meine Erfahrung, als und sich nicht blind auf die Fahrzeugsoftware verlassen, weil das kann in die Hose gehen. Ja. Und da sollte man sich generell ein paar Gedanken mehr machen, als sich eventuell auch auf die Software verlassen, was die Anzeige jetzt von Ladestationen halt der Strecke betrifft, weil doch einiges ausgebaut wird, weil es vielleicht mittlerweile Ladesäulen an Stellen gibt, die eventuell auch die Software trotz Over-the-Air-Updates vielleicht noch nicht kennt. Man muss sich auch in welche Zapfs oder wo komme ich mit meinem Kabel auch an Strom und so ein Kram, ja. Da ist halt nach wie vor mehr Planung gefragt, klar. Mit einem Verbrenner fährst du an die nächste Tankstelle. Da kriegst du in der Regel zumindest mal hier bei uns in Europa den Sprit, den du brauchst. Ob das jetzt wie gesagt, was ist das? E10 oder so? Ja, bis zu super.
Ja, so ist
super,
es.
Super, keine Ahnung, kriegst du in der Regel fast an jeder Tankstelle, ja, wenn du in Europa unterwegs bist. Klar gibt's da auch wieder Ausnahmen. Ja, gerade wenn man mit einem Supersportwagen unterwegs ist, kannst du da auch Probleme kriegen. Ja, ist mir alles bewusst, aber das sind ja auch wieder nicht die normalen Fälle, ja.
Das ist richtig. Gut.
So, nächstes kleines Elektroauto-Thema noch. Ja, wir müssen ja irgendwie unsere Sendezeit hier vollkriegen. Da lässt sich ja immer vornehmlich drüber quatschen. Renault hat Konzept gezeigt für den neuen Alpine.
Ja.
Renault hatte vor einiger Zeit ja schon gesagt, dass Alpine in Zukunft nur noch Elektro sein wird. Hattest du das schon gesehen?
Das habe ich gesehen. Das wird der basiert auf dem neuen A110 vom Grunddesign her.
Genau.
Und der neue A110 ist ja im Moment noch ein Benziner. Ne? Das ist ja so. Das ist die Neuauflage von dem 1900 in den 70er Jahren war ja dieser Kult Alpine oder Alpine.
Toi, schön.
Ja, was ist?
Du weißt Bescheid, gut.
Ja, das ist einer meiner realistischen Traumsportwagen, sag ich jetzt mal.
Okay,
ja.
Okay.
Und das neue Modell, der A110, basiert ja quasi auf der Grundidee, oder das ist eine Retro-Neuauflage sozusagen.
Ja.
Und hat ja auch charakteristische Designmerkmale aus dem alten A110. Und ist im Endeffekt mal so, wenn man es mal so ganz tief runterbricht, auf die Lotus Elise oder mit Lotus Elise zu vergleichen. Sehr leichtes Fahrzeug, sehr agil. Und das sind so vergleichbar, sage ich jetzt mal, dieses Fahrzeug. Also der A110 mit Benzinmotor oder mit Verbrennermotor.
Mhm. Ne? Ja, genau. Ich habe es eigentlich nur mal kurz reingenommen, weil Alpine ist ja auch so eine alte Marke von mir ist jetzt stark übertrieben, aber das habe ich eigentlich auch schon immer gerne so als Wagen verfolgt, die Marke beziehungsweise die Fahrzeuge, und fand es ganz interessant, dass Renault, wie gesagt, jetzt Alpine als Elektrofahrzeug weiterführen will, beziehungsweise jetzt gerade auf Basis dieses Fahrzeugs halt was oder ein Konzept gezeigt hat, wobei ich auch wieder finde, das wird spalten, betrifft, wobei ich es schon sehr gefällig finde. Aber wie gesagt, wobei, wollen wir auch mal gucken, das Konzept, wie wird er dann wirklich kommen, was wollen sie oder wie wollen sie sich eventuell auch als Elektrofahrzeug nochmal differenzieren von dem bisherigen Verbrenner? Was wollen sie da optisch eventuell in die Serie halt mit reinnehmen? Wie wird das Fahrzeug letztendlich wirklich als Serienfahrzeug dann auch da stehen? Das muss man alles abwarten. Und genauso wird er überhaupt kommen. Ja,
ja klar.
Das ist ja nochmal so ein Ding. Aber ich fand es, wie gesagt, sehr interessant, gerade von Renault, wie gesagt, beziehungsweise Alpine jetzt nochmal. Habe ich gesagt, okay, schön, kannst du mal kurz drüber reden, mal gespannt. Tobi ist da ja auch kein, bekannt er jetzt nicht, aber Tobi, wie soll ich jetzt sagen?
Kennt sich da aus, in Anführungsstrichen.
Oder so, ja, genau. deswegen habe ich gedacht, fragst du mal Tobi, was er davon hält.
Ja.
Aber war schön zu sehen, wie du da eingestiegen bist eben. Ja, doch, da geht einem so auch ein bisschen das Herz auf. Ja, das ist ja immer ganz schön, wenn da jemand so auch mit Herzblut dann drin hängt. Ja.
Ja, also den alten Alpine aus den 70ern, der hat ja auch noch einen wahnsinnig hohen Sammlerwert. Oder das ist ein wahnsinnig wertstabiles Auto, ne? Das muss man dazu sagen. Also eines der wenigen günstigen Sportwagen, die so eine großartige Wertanlage darstellen. Ja. Also wenn man sich den damals gekauft hat, zum damaligen Preis und den immer noch gut in Schuss hat, hat er also eine wahnsinnig große Rendite. Die Dinger werden immer noch gehandelt zwischen 70 und 80.000 Euro, je nach Zustand. Ne? Also
ja, vor allem Euro, ja, das muss man ja auch sagen. Ja.
Ja.
Was hat denn das Ding damals als in D-Mark gekostet? Ja?
So sieht's aus, genau. Mhm. Also wahnsinnig interessante Wertanlage, wenn man das Ding in einem guten Zustand hat. Und es ist ein relativ alltagstaugliches Fahrzeug in Anführungsstrichen, wenn man jetzt keinen großen Platzbedarf hat.
Mhm.
Also transportieren kannst du mit dem Ding nicht viel, aber es ist ein relativ alltagstaugliches
Sport. Es war ja auch nie ein Kombi. Ja.
Es ist Sportgerät, genau.
Mhm, ja.
Und die neue Umsetzung, also der neue A110 gefällt mir extrem gut. Sie haben es da nicht so übertrieben. Sie vom Design her, sie haben wirklich sehr viele Design-Charakteristiken aus dem alten A110 übernommen und haben das wirklich sehr behutsam in die Neuzeit übertragen. Also das ist derzeit so mein Traum-Sportwagen, der noch nicht so ganz weit weg ist. Ist nicht so utopisch. Es ist kein Königseck, den man sich nie leisten kann.
Da hast du auch wieder eine schöne Marke genannt, ja.
Apropos ja,
Supersportwagen.
Ja. Es gibt Supersportwagen, die sind nicht alltagstauglich. Ne? Also die Neuauflage vom Lamborghini Countach, die ist nicht alltagstauglich. Die ist genauso wenig alltagstauglich wie der alte aus den 70er Jahren. Ne? Und genauso ist es bei dem neuen auch. Ne?
Ja, das ist immer die Frage, alltagstauglich. In dem Bereich ist der Wagen sicherlich auch alltagstauglich. Die Problematik, die sich da halt stellt, ist, das wäre jetzt kein Wagen, den ich halt jeden Tag fahren könnte.
Naja, also wenn ich jetzt einen Porsche nehme, ein Porsche ist alltagstauglich. Also ein Porsche ist ein alltagstauglicher Sportwagen.
Das kommt auch wieder drauf an, welcher.
Also 911er klassisch ist ein alltagstaugliches Auto. Also finde ich, absolut. Ja.
Um vom Punkt A nach B zu kommen, ohne irgendwie noch was machen zu müssen, außer sportlich zu fahren, ja.
Ja,
meinen Wocheneinkauf oder damit zu Ikea oder so kannst du auch haken.
Ja, aber jetzt im direkten Vergleich zu dem neuen Lambo.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ja.
Den du noch nicht mal vernünftig einparken kannst. Ich habe da jetzt eine schöne Reportage gesehen. Der ist so unübersichtlich, da hat er denn Flügeltür aufgemacht und hat sich auf den Seitenschweller gesetzt und hat den Wagen dann halb herausgelehnt aus dem Fahrzeug rückwärts eingeparkt. Trotz Rückfahrkamera ist es ihm nicht gelungen, das Ding ordentlich einzuparken. Und das war jetzt kein Fahranfänger, der das gemacht hat. Das war ein erfahrener Motorjournalist. In solchen Dingen sehe ich, dass dieser Lambo zum Beispiel nicht alltagstauglich ist. Ne? Im Gegensatz zu einem Porsche 911. Ne? Obwohl der 911 natürlich nicht die Leistung hat wie der aktuelle Lambo, ganz klar. Ne? Kann ich jetzt nicht unbedingt vergleichen.
Genau, und dann kommt es ja wieder darauf an, welchen, oder das sagen wir mal so, der Standard 911er ist ja noch ja doch tagestauglicher als jetzt
ein GT oder sowas. Ja, genau, wenn ich in die GT-Liga aufsteige, da habe ich dann natürlich ganz andere.
Nein, aber weil du eben Königsegg gesagt hast, ist der Gemera nicht einer, der eigentlich auch schon wieder so in dieses, wenn man ihn denn für das Geld wirklich auf der Straße bewegen wollte, auch wieder einer, der eigentlich recht tagestauglich wäre? Da können doch vier angeblich bequem drin sitzen, man kriegt noch Gepäck unter oder seinen Einkauf im Prinzip. Das würde bei einem Gemera doch, glaube ich, passen. Oder soll passen. Ich hab noch nie im Gemera gesessen, ja, aber der soll jetzt, glaube ich, in kleinen Serie kommen. Der soll doch zumindest mal, was jetzt vier Personen betrifft, soll er ziemlich kompatibel sein, ne? Oder bequem. Und das für ein Königsegg.
Möglich, keine Ahnung. Königsegg.
Keine Ahnung, das ist nicht unbedingt so die Marke, ja.
Ist jetzt eine Marke, die wirklich völlig
jenseits, ja.
Jenseits ist, ne? Also, das ist halt so, ne?
Trotzdem hat man sie irgendwie im Kopf, gell?
Ja.
Also ich werde wahrscheinlich, niemals fahren kann man ja nicht sagen. Aber ich werde mir wahrscheinlich niemals einen leisten können, beziehungsweise wäre die Frage, ob ich mir einen leisten wollen würde, wenn ich es könnte. Weil es ist ja auch immer die Frage, ich sage ja auch immer, klar kannst du ein Auto auch, wie gesagt, ein Spaßauto auch haben, aber da es sollte ja trotzdem noch, wie wir es eben schon gesagt haben, alltagstauglich sein.
Es ist ja auch nicht die Frage unbedingt in allererster Linie des Anschaffungswiderstandes her, sondern du musst das Ding auch unterhalten können. Du musst regelmäßig.
Das setze ich voraus. Also wenn ich hinstelle, dann muss ich auch den Unterhalt hinkriegen.
Das ist jetzt ja auch nicht nur.
Sonst macht es ja keinen Sinn. Ja, ich würde mir nichts kaufen, um das in die Garage zu stellen.
So sieht's aus. Und das macht so einen Supersportwagen ja letztendlich auf lange Sicht teuer. Ja, regelmäßige Inspektionen, diese High-End-Motoren, die da drin hängen, die müssen ja natürlich einen ganz anderen Wartungsintervall haben oder auch eine ganz andere Aufmerksamkeit als bei so einem Standard V6 Diesel oder so. Ja. Das ist halt so. Oder allein die Reifen, den Verschleiß bei den Reifen. Ja. Ne? Gerade wenn du so ein Fahrzeug forderst, ne?
Ja, aber das fängt ja beim Porsche doch auch schon an.
Ja, je nachdem.
Unterhalt oder Service ist auch nicht gerade günstig.
Je nachdem, Auto, wie du ihn bewegst. Das ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt eine Standard.
Ja, okay, wenn ich den jeden Tag fahre, alle Bremsen nutzen sich ab. Ja,
ja, aber da gibt es natürlich auch Unterschiede, ob ich jetzt eine High-End-Keramikbremsanlage habe oder eine Standardbremsanlage.
Bleiben wir mal bei einem normalen, in Anführungszeichen, 911er.
Ja,
das kostet ja alles Geld.
Das kostet mehr, aber das ist noch bezahlbarer, als wenn ich mir jetzt so ein Königsegg mit einer Bremsanlage kaufe, wo ein Bremsbelag immer locker 2000 Euro kosten kann, pro Bremsbelag.
Oder wenn du dir ein Auto kaufst, ja, wo du im Nachhinein noch nicht mal die Lackierung ändern darfst, obwohl es dein Auto ist.
Zum Beispiel.
Ja. Da haben wir ja auch einige Hersteller, wo du ruckzuck mal Post vom Stammsitz kriegst. Wie, Freund, du hast dein Fahrzeug hier in einer anderen Farbe lackiert. Kann ja gar nicht sein. Ja. Da gibt's diese drei Farben und das war's. Lass das bitte mal. Bring mal bitte wieder zurück in den Auslieferungszustand. Hallo Freunde, das ist mein Auto. Ja, aber sowas, so Sachen gibt's, ja.
Naja, so ist
unglaublich,
es.
Unglaublich, ja.
Naja, aber wie gesagt, dieses ganze Sportwagengeschäft, das ist so ein großes Spektrum und da gibt es so viel Fallstricke, in Anführungsstrichen, im Nachhinein. Also, das macht im Endeffekt das Fahrzeug erst richtig teuer. Die Unterhaltskosten. Und das.
Auch wie aber eben schon gesagt, also, ich würde mir kein Fahrzeug oder kein Auto kaufen, was ich dann aus diesen Gründen dann nur in der Garage stehen hätte.
Naja.
Ich will es ja auch fahren. Deswegen, ich wäre jetzt, denke ich, auch groß keiner, der sich, ja doch, vielleicht es gibt vielleicht ein, zwei Autos, die ich mir quasi dann auch wie andere Oldtimer vielleicht dann wirklich in die Garage und dann zu besonderer Anlässen oder so, okay. Sag niemals nie. Da gäbe es vielleicht so ein, zwei, die auch noch nicht mal jetzt so super oder so übertrieben teuer sind. So Kindheitsträume im Prinzip, ja. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt nichts ausgefallen oder so. Aber in der Regel, wie gesagt, ein Auto ist für mich auch ein Fortbewegungs- oder ein Arbeitsmittel, ja, und das wird dann auch entsprechend bewegt, ja.
Ja, klar. Richtig.
Und ob das dann, wie gesagt, ein Sportwagen wäre, den ich dann aus Lust an der Freude oder aus Lust am Fahren dann kaufen würde, dann würde ich den aber, wie gesagt, auch fahren wollen. Oder ob es einer ist, ein familienkompatibles Fahrzeug, wo halt alle reinpassen und wo sie in den Urlaub mitgeht. Oder wirklich ein Arbeitsfahrzeug, mit dem ich dann, keine Ahnung, auch meine Gartenarbeiten und Einkäufe dann alles erledigen kann und dann mit auch, wie gesagt, auf dem Wertstoffhof fahren kann und da dann auch entsprechend Zeugs bewegen kann, dann das wären ja aber trotzdem Fahrzeuge, die genutzt werden. Ja, deswegen, also irgendwo.
Ja, klar, das muss man halt differenzieren. Es gibt halt Leute, die kaufen sich halt Oldtimer als Wertanlage. Die bewegen sie relativ wenig. Aber letztendlich ist es auch so, man muss Fahrzeuge bewegen, damit sie halt auch am Leben bleiben. Es bringt ja nichts, wenn du das Fahrzeug einmoddest und stehen lässt. Das heißt ja Fahrzeug und nicht Standzeug. Also eine gewisse Bewegung muss so ein Fahrzeug ja letztendlich auch haben. Und es
gibt mal kurz weg. Also bei mir zumindest mal, warst du mal kurz weg. In der Aufnahme bist du ja wahrscheinlich da, weil du nimmst ja bei dir auf, aber bei mir warst du eben mal kurz weg.
Ja, also ich sagte, Fahrzeuge müssen halt auch bewegt werden zu einem gewissen Grad hin, sonst gehen sie halt vom Stehen kaputt, letztendlich. Ne?
Ja, so steht einer in der Garage bei meinen Eltern, ein alter SLK. Bevor du den wieder irgendwie fahren kannst, müsstest du den auch erstmal abholen und dann komplett überholen. Ja.
So ist es. Da fängt es ja bei den Standplatten an und hört bei anderen Dingen auf, die so ein Fahrzeug halt hat, der dann lange steht. Das ist ja, der Standplatte ist ja noch das kleinste Übel, sage ich jetzt mal.
Ich wollte es gerade sagen.
Ja, das ist noch das kleinste Problem.
Ja, das ist echt das kleinste noch, ja. Die vier Reifen hast du schnell gewechselt, aber der ganze Rest halt, ja. Wenn so ein Fahrzeug mal, keine Ahnung, 10 Jahre unbewegt in der Garage steht.
Ja, ja.
Ist natürlich schon nicht so optimal, ja.
Naja.
So, aber wir haben jetzt, glaube ich, lange über Autos etc. gesprochen. Haben wir denn überhaupt noch was anderes?
Wir haben noch ein bisschen was anderes, ja. Obwohl ich sagen muss, es ist so ein bisschen Sommerloch, ne? Also da sind zwar so ein paar Themen gewesen, die habe ich dann aber irgendwie wieder vergessen reinzunehmen oder mich reinzulesen. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass wir so in ganz kleinem Sommerloch stecken, ja.
Ja. Beziehungsweise hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, beziehungsweise andere Themen, die einem vielleicht dann mehr ins Auge springen, wie jetzt zum Beispiel gerade hier Macan wieder verschoben, Alpine. Das sind halt so Sachen, die mir dann ins Auge gesprungen sind jetzt die letzten Tage, die mich interessiert haben, ja, wo ich mal reingeguckt habe, dass, ja, wie es kommt und geht.
So ist es. Aber es gibt eine Einigung im Sammelklagenprozess, den ja einige Apple-Kunden in den Staaten angestrebt haben vor einigen Jahren, kann man ja fast schon sagen, weil dieser Sammelklageprozess, der läuft ja schon ein wenig und mittlerweile ist es so, dass es da jetzt ein Finale gab sozusagen. Sammelkläger aus 7 US-Bundesstaaten bekommen jetzt Schadensersatz. Und das sieht irgendwie folgt aus. Wenn jemand dabei ist, der mehrmals die Tastatur getauscht hat oder Backcover ist ja nicht Topcase, Topcover, letztendlich hängt es ja komplett zusammen bei den Geräten. Also das alles, was sich oben drauf befindet, die bekommen bis zu 395 US-Dollar zugesprochen. Kunden, die nur einmal das Topcover getauscht haben, bekommen bis zu 125 US-Dollar zugesprochen. Und ich glaube, da gab es auch noch eine andere Klausel. Kunden, die nur die Keycaps getauscht bekommen haben, obwohl ich gar nicht wusste, dass auch Apple explizit die Keycaps tauscht, aber jedenfalls stand das, glaube ich, in dem Artikel drin, die bekommen bis zu 50 US-Dollar. Es können auch Kunden, denen die Schadensersatzforderung einreichen, die jetzt nicht bei der Sammelklage involviert waren oder sich nicht der Sammelklage angeschlossen haben. Allerdings bezieht sich das, wie gesagt, nur auf die 7 US-Bundesstaaten und die haben da 4 Jahre zur Zeit, das Ganze geltend zu machen. Bei uns natürlich nicht denkbar und bei uns auch gar nicht möglich. Wie gesagt, das ist nur limitiert auf diese 7 Bundesstaaten. Und es sind halt auch nur die Geräte betroffen, die definitiv eine Butterfly-Tastatur haben. Und das betrifft Geräte im Zeitraum 2015 und 2019. Jo. 395.
Ich glaube, mit den Keycaps, das war ganz am Anfang. Da gab es, glaube ich, hier zwei, drei Tasten, die besonders betroffen waren am Anfang oder wo man davon ausgegangen ist, dass die am Anfang halt irgendwie Probleme oder gemacht haben. Und da gab es ja auch einige Blogger und YouTuber, die das Problem da angesprochen hatten am Anfang. Und da wurden, glaube ich, gezielt auch Keycaps ausgetauscht.
Okay.
Und dann ist man, oder hat man dann festgestellt, dass es nicht nur ein Problem von diesen zwei, drei Tasten ist, sondern generell eigentlich an dem Butterfly-Design wahrscheinlich liegt. Und dann ging man ja zu diesen Austauschprogrammen über.
Ja, richtig.
Das war ganz am Anfang, ja. Ja, wobei mich mal interessieren würde, es ist ja jetzt nicht so viel Geld im Prinzip, 100 oder 400 Dollar haben oder nicht haben, ja. Gerade wenn man guckt, wie lange teilweise dann auf den Austausch gewartet wurde, ist das wahrscheinlich, oder gehen wir mal davon aus, ist es angemessen. Mich würde trotzdem mal mehr interessieren, wie viel an die Anwälte geht. Das ist ja wahrscheinlich eher so der Jackpot gewesen, ja.
Ja. Der ganze Pot übrigens, wo du gerade sagst, Jackpot, bezieht sich auf 50 Millionen US-Dollar. Mhm. Also das ist der Pot, der da angezapft werden kann. Ja.
Ja.
Ja. Ich glaube, eines der größten Design-Fails von Apple in den letzten Jahren war diese Butterfly-Tastatur. Ja.
Ja, nicht ohne Grund ist er jetzt quasi vom Bildschirm beziehungsweise aus den Geräten verschwunden.
Ja, ja, Gott sei Dank. Alles andere wäre ja auch nicht mehr tragbar gewesen. Jedenfalls nicht in dem Zustand.
Dein altes 16er hatte eine, ne?
Das davor, ich hatte ja zwei 16er.
Ja, genau, dein altes, ja, ja. Also das vor dem jetzt. Hm.
Nee, davor, ich hatte ja im Endeffekt.
Das davor sogar schon, okay.
Ja, ja. Also ich habe jetzt ja das zweite 16er M1 im Endeffekt. Also ich hatte einen 16er mit Intel und das 15er davor, das hatte die Butterfly-Tastatur.
Ah, das 15er, okay.
Und da habe ich ja relativ das Ding, nachdem der Nachfolger kam, relativ schnell abgeschoben, obwohl ich persönlich keine Probleme mit der Butterfly-Tastatur hatte. Mhm. Aber mir war das einfach zu heikel. Ich wollte nicht auf so einem Pulverfass sitzen und habe das Ding dann ganz schnell abgeschoben und habe mir dann das Intel-basierende Nachfolgesystem geholt, was dann ja von 15 auf 16 ging. Und dann kam ja der M1 und dann, ja, okay, dann habe ich dann nochmal den Umstieg gewagt. Und jetzt stehe ich halt im Moment auf dem M1 16-Zoll-Gerät. Mhm. Was wahrscheinlich auch erstmal ganz lange bei mir bleiben wird. Weil es absolut.
Apropos, weil zuletzt ja auch gerade bei Twitter wieder die Frage kam, ob ich mir jemals einen neuen kaufe. Ich hatte ja das letzte Mal, glaube ich, drüber gesprochen, dass ich ein Auge offen habe im Refab Store bei den Mac Studios.
Mhm.
Bin da jetzt allerdings doch für mich zum Schluss gekommen, dass es ein MacBook werden wird. Ob das jetzt ein Air wird oder vielleicht doch sogar ein 14er Pro, muss ich mal gucken. Was meine zuständige Finanzchefin dazu sagt, beziehungsweise wie mein Budget aussehen wird letztendlich. aber das wird auf jeden Fall doch ein MacBook werden, momentan zu, ich würde mal sagen, doch 90%.
Ja.
Ob es dann ein neues MacBook Air wird, wird die Frage sein, wie das halt von meiner Frau sich darstellt, wenn es dann jetzt eintrifft, demnächst. Oder ob ich vielleicht mir dann vielleicht ein Pro dann zulege, unter anderem wegen dem mehr an Thunderbolt und SD. Aber das ist stark davon abhängig, wie geil letztendlich das MacBook Air sein wird, ja. Und da meine Frau sich ja eins jetzt shoppen wird und ist dann hoffentlich auch mal für sie ich werde es ja für sie einrichten, dann werde ich es ja auch mal ein bisschen benutzen können und dann mal gucken, ob das dann doch eher zu einem Pro-Greife. Und da kann man ja auch mal gucken, was sich da eventuell in den nächsten Wochen noch bewegt, wobei so schnell wird ja nichts passieren bei den Pros. Und dann wäre das neuere Gerät eigentlich das MacBook Air und dann, ja, mal gucken. Aber es wird doch ein MacBook werden, ja.
Okay. Ja, da muss man halt abwägen, wo man, wie man auch das MacBook Air oder wie du das auch konfigurieren willst, weil wenn du das relativ hoch speckst, dann kommst du wieder sehr nah preislich gesehen an das.
Ich wollte auf jeden Fall mehr RAM und mehr SSD.
Ja, und dann kommst du schon relativ nah an das 14 Zoll MacBook Pro dran, ne? Das ist halt
deswegen
so.
Deswegen mal gucken, was das genehmigte Budget dann betrifft. Und was so generell die Ausgaben dieses Jahr im Bereich Technik noch betrifft, weil ich bin ja auch noch geschlagen mit einem defekten Gaming-PC und das juckt mir doch mehr noch ein bisschen in den Fingern, da auch noch mal was zu machen. Fehlt mir dann doch schon ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Und wir wissen ja auch alle, was das kosten kann. Ja. Und wenn man da neu anschafft, würde ich jetzt auch keine alte, abgehangene Technik kaufen. Was macht ja auch keinen Sinn. Von daher mal gucken, wie gesagt, wie mein Budget dieses Jahr da noch aussieht. Und kriegen wir irgendwie hin. Ich habe auch gesagt, ich muss mal wieder anfangen, Lotto zu spielen.
Ja.
Hätte sich das vielleicht auch mit dem Job dann erledigt. Ja.
Spielen tue ich auch, aber ich gewinne nicht. Das ist das Problem.
Ich habe jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Ja. Deswegen, es wird mal wieder Zeit. Weil wer nicht spielt, kann nicht gewinnen. Und das ist übrigens keine gesponserte Veranstaltung oder Werbeblock von welchem Lottounternehmen auch immer. Ja.
Ich habe letztens bei Aktion Mensch 75 Euro gewonnen. Immerhin.
Oh, schön.
Immerhin.
Vor allem für einen guten Zweck, ja.
Immerhin diesen Jahreseinsatz von 10 Euro im Monat fast schon wieder raus. Da kann man sich diesen Einsatz auch schön rechnen, ne, sage ich jetzt mal. Mhm.
Ja. Also ich kann mich noch gut erinnern, den höchsten Lottogewinn, den ich jemals hatte, das war bei der SKL, glaube ich sogar. Da haben wir damals in der Firma, wo ich gearbeitet habe, zusammen gespielt. Alle ich und zwei Kollegen noch. Und mein Anteil war, glaube ich, irgendwas um die 450 Euro.
Ja.
Damals.
Ja.
Und ich habe einen Fehler gemacht und wir haben dann mit der Gemeinschaft dann direkt in neue Lose investiert und dann war alles weg.
Naja.
aber mein Gott, wie gewonnen, so zerronnen, ja.
So ist es, so ist es. Gut, ja, wie gesagt, Butterfly-Sammelklage ist jetzt quasi final und ist jetzt im Endeffekt beendet. So, dann gab es noch eine sehr interessante Retro-Auktion. Ja, das ist ja auch mal so ein Thema, was ich generell gerne verfolge, weil ich der Meinung bin, dass sowas in einer kleinen und feinen Stückzahl doch immer eine große Wertanlage sein kann, falls man einen Zugang zu solchen kleinen und feinen Stückzahlen hat. Das muss man natürlich dazu sagen. Also ich denke, so Massenprodukte, die es tausendfach gab, das ist, denke ich, keine großartige Wertanlage. Da muss man schon irgendwas was sehr Nischiges haben, um das als Wertanlage zu sehen. Oder man muss sehr, 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 sehr lange warten, bis die ganzen Geräte dann irgendwann vom Markt verschwunden sind und man dann nur noch von den letzten 1000 Stück, die da irgendwo existieren, irgendwas im Keller stehen hat. Dann könnte das auch wieder interessant werden. Aber Retro-Hardware, die wirklich in großen Massen auf dem Markt existiert oder noch existiert, ist, denke ich, keine große Wertanlage. Sei denn, man kommt dann wieder in den originalverpackten Bereich hinein. Da stellt es doch, denke ich, wieder eine Ausnahme dar. Aber wer hat schon irgendwie noch ein originalverpacktes IBM-Laptop rumstehen aus den 80er Jahren? Das ist wohl auch sehr selten. Aber lass uns mal wieder im Endeffekt auf Apple zurückkommen und da ist nämlich ein Prototyp aufgetaucht, ein Prototyp eines Apple I. Von einem richtigen Rechner kann man da ja nicht sprechen, das ist ja im Endeffekt nur ein Platinensystem oder ein Platinencomputer, also nicht vergleichbar mit den heutigen Systemen. Letztendlich ist es schon ein Computer, weil es ein funktionierendes System ist, aber von der Darreichungsform nicht mit aktueller Hardware zu vergleichen. Das Ding wurde im Endeffekt wiedergefunden, nachdem es irgendwo jahrelang in einer Garage gelegen hat. Und das war das Gerät, was ja auch letztendlich im ursprünglichen Garagen-Headquarter von Apple gelegen hat. Und das ist das die Apple I-Platine mit der Serie Nummer 2. Also das ist im Endeffekt der zweite Prototyp. Und da sieht man auch, das Ding hat einen gewissen Wert. Und am 22. Juli lagen die Gebote bereits schon bei 156.000 US-Dollar, also rund oder schon bei knapp 157.000 US-Dollar aufgerundet. Und die Auktion läuft noch bis zum 19. August. Also da ist noch eine Menge Musik drin. Und da sieht man, wie gesagt, dass solche seltene Retro-Hardware auch sehr, sehr hohen Wert hat. Man muss dazu sagen, dass das Ding ist nicht mehr funktionsfähig. Es wurde auch ausgeschlachtet. Es fehlen schon ICs und Bausteine, die im Endeffekt dafür sorgen, dass das Ding überhaupt noch laufen würde. Also das Ding ist definitiv nicht mehr funktionsfähig. Also hat auch einen relativ schlechten Zustand. Aber man kann eindeutig erkennen, dass es sich dabei um ein Modell oder eine Platine handelt, die auch der Steve Wozniak zusammengelötet hat, weil ein ganz spezieller Lötstil ans Tageslicht gelegt worden ist und den hatte nur Steve Wozniak. Das sieht man halt daran, dass sich auf den Lötzinnbahnen relativ viel Blasen entwickelt oder entstanden sind beim Löten. Und diesen Stil hatte halt nur Steve Wozniak und man konnte halt auch vergleichen aus alten Platinen, wo das Erscheinungsbild genauso war, dass es sich definitiv um ein echtes Prototypenmodell handeln muss. Und diese spezielle Löttechnik, was man aus dem Artikel herauslesen konnte, ist dadurch entstanden, dass er quasi in der linken Hand den Draht, also die Drahtleiterbahn hatte. Im Mund hatte er den Lötzinn und in der anderen Hand hatte er den Lötkolben. Und somit hat er quasi eine Drei-Hand, in Anführungsstrichen Zwei-Hand- und Mundtechnik diese relativ rudimentären Leiterbahnen aufgebracht. Und diese Lötzinnblasen sind halt durch diese extravagante und originelle Löttechnik entstanden. Und deswegen ist das so unverwechselbar, diese Ansicht von dieser Löt- oder dieser Leiterbahnenoptik ist relativ einmalig. Ja. War mir auch nicht bewusst, dass er das Lötzinn im Mund hatte.
Ich versuche mich, hier, genau, das letzte Mal, dass ich an einem Computer oder die einzigen Computer, an denen ich mal mit einem Lötkolben gearbeitet habe, das waren der C64 und ein Amiga, war das der 5er oder der 12er? Ich glaube, der 1200 war das. Und an einem CD32 habe ich mal gelötet, stimmt. Aber CD32 ist ja jetzt nicht unbedingt Computer, aber zählen wir es mal dazu, es ist ja im Prinzip ein Amiga 500, glaube ich, gewesen, ne? Das CD32.
Also das letzte Mal, wo ich mich ans Löten effektiv erinnern kann, das war eine PlayStation 1.
Da, doch schon, okay.
Da habe ich mal einen Mod-Chip eingelötet, um Sicherheitskopien spielen zu können, sagen wir es mal so, oder um Export oder Import Games spielen zu können, ne?
Ich glaube, die letzte Konsole, die ich habe mal modden lassen, das habe ich auch nicht selbst gemacht, war, glaube ich, die PSP.
Okay, das war auch ein bisschen komplexer vom Lötvorgang her. Bei der PlayStation 1 war es ja relativ einfach. Da konnte man ja fast im Blindflug diesen Chip einlöten. Man hatte auch relativ viel Platz. Der hing dann da so so relativ unmotiviert im Gehäuse herum. Aber so eine PSP ist ja nun relativ kompakt. Also da war es, denke ich, ein bisschen aufwendiger, das Ding umzulöten oder zu modifizieren, sagen wir es mal so. Bei der PlayStation 1 waren es zwei Lötpunkte und das konnte letztendlich, ich sag mal, fast jeder.
Ja. Nee, aber wie gesagt, C64 und der Amiga damals, ja. Das war meine letzten Computer, an denen ich gelötet habe.
Beim C64 habe ich selbst nichts direkt manipuliert, da habe ich aber immer noch so Stecker zusammengelötet, zum Beispiel um einen Reset-Knopf zu haben. Da konnte man ja sowas.
Den habe ich auch direkt verlötet, ja.
Nee, da habe ich halt so ein, da hatte ich immer Angst, das direkt zu verlöten. Da habe ich dann Stecker gelötet, die man irgendwie eingesteckt hat und dann halt einen Reset-Knopf hatte. Ne? Da war man auch noch viel, viel näher an der Hardware als heutzutage. Ne?
Ja, nee, aber auch EEPROMs und sowas, ja. Das haben wir damals im C64 schon gemacht und mit 12. Ich weiß nicht mehr, was wir beim 1200er damals gelötet haben. Aber da hatten wir auch mal einen Lötkolben dran.
1200er habe ich nichts gelötet, den habe ich nur umgebaut aus dem Tischgehäuse oder aus dem Tastaturgehäuse in einen Tower hinein.
Ja, klar.
Geil. Das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Das war aber relativ trivial. Ne?
Du hattest das Gehäuse. Oder, ja.
Da ging ja nichts kaputt, in Anführungsstrichen. Da musste man halt nur aufpassen, dass die Platine ordnungsgemäß im Gehäuse hängt. Und dann gab es halt Adaptersätze, dass man die Platine halt auch ordnungsgemäß in einem Standard ATX-Gehäuse unterbringen kann. Ich glaube, das war noch nicht mal ein ATX-Gehäuse. Damals hieß das ja noch Baby-AT, der Standard. Das war noch vor ATX. Aber da musstest du halt Adapter haben, damit du die Platine vernünftig und auch sicher in einem Standard-PC-Gehäuse unterbringen konntest. Mhm. Ja. Weil wenn das Ding Gehäusekontakt hat, dann ist schlecht. Dann hast du ein Problem gehabt. Ja.
Ja. Mit dem Amiga, ich scheul da ja immer noch Commodore hinterher.
Das jetzt der 1200er oder generell die ganzen Amiga-Systeme.
Das hätte alles noch werden können, aber naja.
Die Dinge hatten sehr viel Potenzial. Ne? Und auch der damalige Aufkauf.
Aber im Prinzip haben wir das ja alles selbst kaputt gemacht.
Ja, generell kann man das vielleicht, wenn man das vereinfacht,
ich weiß nicht, ob du, ja. Aber ich war auf jeden Fall damals mit ein Teil des Problems, ja.
Du meinst wegen den dezentralen Sicherheitskopien oder was meinst du damit?
Deswegen auch, ja.
Ja.
Beziehungsweise dem Ganzen drumherum halt noch, ja.
Obwohl ich sehr, sehr lange an dem System festgehalten habe. Also der 1200er war sehr lange im Einsatz, ne?
Ja, ich auch. Ich habe ja da, viele sind ja dann hier auf PC mittlerweile umgestiegen und ich habe dann immer noch auf dem Amiga meine eigene Datenbank programmiert oder so, ja. Ja. Also ich habe da lange, lange, lange dran festgehalten, ja.
Ja, ja.
Und dann irgendwann gar keinen Rechner mehr. Und so, bis ich auf den PC umgestiegen bin, hat ja lange, lange, lange gedauert.
Ja.
Das hat ja wirklich lange gedauert. Ich habe ja damals auch noch Festplatten, wenn ich dran denke, meine erste Festplatte für den Amiga, die 3,5 Zoll, 2,5 Zoll mit 20 Megabyte oder so, ja. Intern da noch verbaut und lauter so ein Kram, ja, deswegen, ich habe lange, lange an dem System festgehalten. Auch dann noch mit Turbokarten für, also nicht nur Speichererweiterungen, sondern dann auch Turbokarten für den Amiga und so, ja.
Ja. Ja, gut, ich habe dann aufgrund dessen, weil ich halt mehr Festplatten anschließen wollte und das ging halt nur ordentlich im Tower-Gehäuse. Der konnte ja SCSI verwalten. Das war ja auch schon revolutionär für so ein System, sage ich jetzt mal. Habe ich dann auf ein Tower-Gehäuse gewechselt. Ja. Hatte eine 270 MB Quantum Fireball auf SCSI, nee, Quantum Atlas hieß das Ding auf SCSI-Basis. Da habe ich richtig hart drauf hingespart.
Ja, gespeichert, ja, passt schon.
Ja, da hatte man auch noch einen ganz anderen Bezug zur Hardware irgendwie. Also,
ja, mein Gott, du musst mal gucken. Du hattest ja hier gerade beim Amiga damals, wenn du mal guckst, eine Headcam spiel ja auf, keine Ahnung, 2, 3, 4, 6, 8 Disketten. Und du hattest dann diese eine Diskettenlaufwerk, dann hast du ja ein zweites gekauft wegen dem Diskettenwechsel. Und dann hattest du auf einmal 3 oder 4 Diskettenlaufwerke. Nicht nur wegen dem Diskettenwechsel, sondern auch noch wegen dem Vervielfältigen von Disketten.
Ja.
Das sieht halt alles nicht aus. Ne?
Und es war aber dann halt
schon witzig war, wenn dann an dem kleinen, Anführungszeichen, Amiga dann, wie gesagt, so viele Diskettenlaufwerke auf einmal dran hat. Das war schon witzig.
Ja, es war halt, man musste mit vielen einfachen Dingen hantieren und zurechtkommen, weil wir hatten ja nichts anderes. Ne? Es ist ja so, da haben wir es wieder.
Damals, wir hatten ja nichts.
Aber
ja,
es war genau. Die IT-Zeit war viel spannender als heute. Ne? Heute macht man sich über andere Dinge Gedanken, ganz klar. Okay. Aber es war noch viel.
Das war noch mehr hands-on, aber das hast du ja heute in vielen anderen Bereichen ja auch. Damals konnten, wie gesagt, konnten wir, oder haben wir noch selbst dran rumgelötet, ja. Ich löte heute an eine 3080 Ti oder so, würde ich heute auch nicht mehr selbst rumlöten, ja.
Naja, kannst ja auch kaum noch, ne.
Das kommt noch dazu, aber das, wie gesagt, heutzutage an einem modernen Auto rumschrauben wird, ist ja auch schon so ein Ding, ja.
Ja, klar.
Von daher, das ist halt alles nicht mehr so wie früher. Das war halt noch ein bisschen, aber was heißt bisschen? Das war halt viel anders damals, ja.
Ja, und das hat auch Spaß gemacht. Aber vielleicht ist auch so ein verklärter Rückblick in die Vergangenheit und vielleicht
vieles, ja,
ist es
ja,
einem
vieles,
damals ja gar nicht so bewusst geworden, was man hat man damals vielleicht gar nicht so diesen Spaßfaktor gesehen, den man rückblickend hat oder den man oder das Gefühl war damals vielleicht gar nicht so stark, wie es heute ist, wenn man zurückblickt auf die ganze Geschichte.
Ja, mein Gott, wollte ich heute mein Smartphone gegen einen C64 eintauschen? Nee, ja.
Nein, das ist richtig. Ja. Ja,
ich hätte meinen C64 noch, aber das ist eine ganz andere Geschichte, ja.
Man
sollte halt nichts verleihen, was man irgendwie nicht mehr zurückkriegt, ja. Aber das wusste man ja zu dem Zeitpunkt halt nicht. Nee, weil so ein bisschen Original-Hardware, gerade halt der alte Brotkasten, das wäre ja noch einer der ersten damals. Das wäre natürlich schon schön, wenn du den heute noch in der Sammlung stehen hättest, ja. Gerade auch mit dem Original 1541, mit dem ersten, mit den ganzen Problemen, die es damals hatte, ja.
Ja,
aber ist halt weg, was soll's.
Das hatte so einige Probleme, ja, das stimmt. Also, es war ja letztendlich auch ein kompletter 64er im Floppy verbaut. Ne? Das war ja fast schon ein eigenständiges System letztendlich. Ne?
Also ja, war das sehr viel, war ja selbst so groß wie ein Schuhkarton.
Ne? Ja, aber wenn man überlegt, was das für ein Fortschritt war, von der Datasette auf so ein Floppy-Laufwerk umzusteigen. Ne?
Ja.
Da war man schon echt weit.
Vor allem, was in der Hardware beziehungsweise in dem Rechner generell noch gerade über die Software dann auch im Power gesteckt hat, weil man immer guckt, so ein Standard C64 und 1541, die Ladezeiten waren ja eher suboptimal. Aber ja, was dann mit den ganzen Speedloadern etc. dann alles ging, ja, die Module und dann später ja wirklich reine Software, das war ja schon, da hat sich ja über die Jahre ja auch vieles entwickelt damals, ja. Hätte man so am Anfang auch nicht gedacht.
Ja, gerade jetzt im Amiga-Bereich kam ja dann sehr viel. Ne? Da ging es ja dann so richtig los mit den ganzen Modulen. Ne? Also mehr als, denke ich, also gefühlt mehr als beim C64, habe ich das Gefühl jetzt.
Ne? Was meinst du jetzt mit Modul?
Naja, Erweiterung, Speichererweiterungsmöglichkeiten.
Ach so, ja, das, ja, ja, klar. Ja,
das war halt beim Amiga viel, viel weiter ausgeprägt als beim C64. Ne? Das ist halt so. Da gab es ja einen Amiga 500 Plus, der sich im Endeffekt, glaube ich, nur vom Arbeitsspeicher her unterschieden hat. Das war dann so die Weiterentwicklung vom Amiga. Ne? Und da war, glaube ich, nur mehr Arbeitsspeicher drin. Den man aber allerdings beim Standard ja eigentlich auch nachrüsten konnte. Du konntest aus dem 500er mit einem Erweiterungskit ein Plus machen. Ne?
Ja, du hattest ja im Unterboden den Port, die Erweiterungs... Nee, Schublade jetzt nicht, aber du hast ja das Fach da unten, wo du die Karte dann einstecken konntest, ja.
Ja. Naja, gut. Lang ist's her.
Genau.
Aber es ist schon wirklich sehr, sehr lang her, dass wir in den IT-Topf gefallen sind, wenn ich mir überlege, was ich alles so durchgemacht habe.
Das ist schon sehr, sehr lange her. Wobei du hast ja gerade, was die unterschiedliche Technik betrifft, ja noch mehr mitgemacht als ich, weil wie gesagt, ich habe ja die ganze PC-Anfangs-Homecomputer-Ära habe ich ja komplett weggelassen.
Naja, das hat sich so ergeben, dass ich das mitgemacht habe letztendlich. Ne? Und,
ja, aber wie gesagt, und das habe ich ja alles nicht mitgemacht. Ne?
Und auch auf der PC-Seite war ich betriebssystemtechnisch sehr individuell unterwegs. Also OS2 habe ich sehr, sehr lange benutzt und traure dem halt auch immer noch sehr, sehr nach. Also zur damaligen Zeit war OS2 eine Offenbarung.
Da habe ich eigentlich, sagen wir mal, nach Windows 3.1 alles mitgenommen, was an Windows-Versionen kam. Wirklich alles. Das ja, ein, zwei Linux-Derivate, aber ansonsten OS2 damals mal ausprobiert von der CD aus, aber das war es dann auch. Ja.
Also OS2 hat damals gezeigt, was man wirklich mit einer effizienten Softwareentwicklung aus Hardware rausholen kann. Ja. Es war halt nur das Problem, es war nicht so trivial zu installieren und der Treiber-Support war nicht so flächendeckend vorhanden wie halt für Windows. Ne? Das ist halt das Problem gewesen von OS2.
Ja, das hat Microsoft und Bill Gates damals schon sehr schlau gemacht. Ja.
Und das Problem der,
über Windows,
der unterschiedlichen Dateisysteme. Ne? Also das war auch das Problem. OS2 hatte ja dieses High-Performance HPFS-System. Und Windows war halt damals auf Fett unterwegs und da hast du halt dich entscheiden müssen, Partition, Multiboot etc. oder du gehst voll auf OS2 und das ging aber auch teilweise nicht, weil es halt nicht alle Programme für OS2 gab. Das war das große Problem. Du konntest zwar simuliert noch in einem Fenster Windows laufen lassen, was teilweise besser lief, als Windows nativ auf deinem Rechner laufen zu lassen, erstaunlicherweise. Also auf dem Speichermanagement war es effektiver, OS2. Aber ja, es war halt leider nicht so der große Durchbruch von IBM. Schade eigentlich. Okay. Lang ist es her.
Genau.
Gut. Was haben wir denn noch? Wir haben eigentlich so die Hauptthemen, glaube ich, durch. Ne? Wir sind jetzt eigentlich, wo wir gerade bei alternativen Betriebssystemen sind.
Da habe ich jetzt drauf gewartet.
Die Distribution Asahi Linux hat jetzt ein neues Kompatibilitätsupdate bekommen und es wurde erweitert, dass es jetzt auch auf dem Mac Studio und auf einigen M2-Geräten funktioniert. Definitiv läuft es auf den M2 MacBook Pro Modellen. Also die Geräte, die man eigentlich nicht kaufen sollte, auf den M2 MacBook Air Geräten soll es angeblich funktionieren, aber da gibt es noch keine direkte Aussage von den Programmierern. Deswegen unter Vorbehalt das Ganze, aber auf dem Mac Studio, wie gesagt, und auf den MacBook Pro M2 Geräten soll es funktionieren. Mittlerweile auch mit Bluetooth-Unterstützung, haben sie nochmal explizit darauf hingewiesen, weil das vorher wohl größere Probleme gemacht hat. Also mittlerweile hat man einen großen Feature-Umfang, der von der Asahi Linux-Distribution unterstützt wird. Ja. Wer das will und wer das braucht, warum nicht?
Ja, aber ich auf meinem Mac Studio jetzt unbedingt Linux installieren möchte.
Nicht unbedingt, nein.
Das ist halt auch mehr sowas auf älterer Hardware, die wahrscheinlich auch ausgemustert oder ersetzt wird.
Ja.
Und dann vielleicht nur in der Ecke steht oder so. Klar, warum nicht? Wenn ich es damit vielleicht nochmal gerade auch die Lebenszeit verlängern kann. Aber auf neuer Hardware und ich kaufe mir einen Mac, weil unter anderem es oder OS 10 ja ich haben will, ja. Warum sollte ich mir da dann Linux installieren? Ja?
Da sehe ich jetzt im Moment auch keine Gründe für. Also wenn ich jetzt in erster Linie dort Linux installieren möchte, würde ich mir jetzt kein Mac Studio kaufen.
Ja, da kaufe ich mir was anderes, ja.
Da gibt es, denke ich, günstigere Systeme mit derzeit noch gleicher Leistung.
Ja, bessere Treiberunterstützung, ja.
Zum Beispiel, ja. Obwohl dieser Silicon, also der Apple Silicon sich eigentlich dafür prädestiniert für Linux-Geschichten, aber da müsste man wirklich, da könnte man noch viel, viel mehr rausholen, wenn da noch mehr Augenmerk drauf gelegt würde aus der Linux-Community. Aber es ist wahrscheinlich auch gar kein Markt. Ne? Das muss man dazu sagen.
Das wollte ich gerade noch sagen. Ich weiß nicht, inwieweit da groß Nachfrage besteht, Linux auf neuen Geräten.
Ja, so ist es.
Wie gesagt, als Virtualisierung, als Dual Boot, als Alternative zu macOS vielleicht. Gerade virtualisiert, okay. Wenn man da noch entsprechend am Entwickeln ist und Linux als Testumgebung oder so, okay, alles, ja. Aber ansonsten, wie es manch einer früher ja mit Windows gemacht hat, du kaufst ja Mac-Hardware und installierst Windows drauf, würde vielleicht für mich noch mehr Sinn ergeben als Linux.
Hm, ja. Aber
ich bin sowieso kein großer Linux-Fan, davon abgesehen. Also von daher, da mag der ein oder andere Hörer jetzt vielleicht, der mit Linux wesentlich mehr Erfahrung hat oder da auch wirklich vollkommen aufgeht, anderer Meinung sein. Und mit ein Grund war ja nicht nur das Design der Macs, sondern ja auch die Hardware, die Leistung, die ein Mac unter Windows ja auch bringt oder zur Verfügung stellt. Das mag eventuell mit Linux ähnlich sein, aber wie gesagt, gerade auch bei einem Studio oder jetzt halt mit der ARM-Architektur, wie du schon gemeint hast, da ginge wahrscheinlich mehr, gerade weil Linux und ARM ja auch so eine ja, Traumkombination will ich jetzt nicht sagen, aber es gibt, denke ich mal, mehr ARM-Systeme, die unter Linux laufen. von daher sollte man wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass vielleicht dann gerade auf den ARM Macs Linux eigentlich vernünftig oder halt auch, sagen wir mal, ein größeres Angebot finden sollte. Aber
ja,
ist ja auch noch nicht so der Fall. Ja.
So ist es. Naja, gut. Gut, ich würde sagen, lass uns zum Gadget der Woche übergehen.
Stimmt, das haben wir ja auch noch.
Das
ja.
haben wir auch ja. noch. Und das ist eine Markenpremiere. Wir haben in dieser Sendung, jedenfalls nicht in der Review-Kategorie, nicht in dieser Sendung, besser gesagt in dieser Sendereihe, wir sind ja heute bei Folge 533, in diesem Podcast haben wir bisher noch nie im Review-Bereich über Ugreen gesprochen. Und das liegt einfach daran, dass ich zwar die Marke schon sehr, sehr lange beobachte und auch von außen sagen muss, also das, was ich bisher so mitbekommen habe, dass die Marke sich unwahrscheinlich gut entwickelt hat. Zu Anfang hatte ich das Gefühl, wo ich so die ersten Reviews gelesen habe, das war schon vor ein paar Jahren, also die Marke existiert schon etwas länger, dass das so eine sehr, sehr günstige Marke ist. Das hatte ich allerdings auch bei der Firma Satechi zu Beginn und habe da auch genauso festgestellt, dass diese Marke einen unwahrscheinlich großen Sprung gemacht hat, also ein Qualitätssprung und auch ein Portfoliosprung. Also diese beiden Marken haben sich in meinen Augen in den letzten Jahren extrem positiv entwickelt und sowohl vom Portfolio als auch von der Qualität. Bei Ugreen kann ich es bisher nur von außen sagen und kann auch immer nur so die Reviews bewerten, die man so gelesen hat, und die haben sich stetig verbessert. Und bei Satechi habe ich es am eigenen Leibe erfahren sozusagen, dass die Produkte sich immer, immer weiterentwickelt haben. Und Satechi ist zum Beispiel auf einem sehr hohen Niveau. Und bei Ugreen bin ich jetzt sehr, sehr spät eingestiegen und kann im Endeffekt jetzt nur das Produkt bewerten, was ich jetzt auch vorliegen habe. Und das ist ein Netzteil, ein Charger. Ich würde sagen, es ist eine Desktop-Ladestation, weil es jetzt nicht unbedingt in erster Linie ein Netzteil ist, was man mit sich umherschleppt. Es sei denn, man hat ganz viel verschiedene Geräte dabei und möchte wiederum nur ein Netzteil mitnehmen. Dann würde ich sagen, dann sollte man das Gerät vielleicht doch mitnehmen, und dann ist es wiederum eine Alternative, nur ein Netzteil dabei zu haben und die anderen Netzteile zu Hause zu lassen. Und dann sollte man sich, wie gesagt, dieses Netzteil, was ich jetzt gleich besprechen werde, etwas genauer anschauen. Und das ist ein 200 Watt Netzteil, das ist auf GRN-Basis, und es ist sogar die neueste GRN-Technologie, die GRN-2-Technologie. Also das ist die Weiterentwicklung der GRN-Technik. GRN-Technik war ganz runtergedampft, mal ganz kurz erklärt, maximale Effizienz, wenig Wärme oder Wärmebelastung oder es entsteht sehr wenig Wärme auf kleinstem Raum untergebracht. Also effiziente Technik auf kleinstem Raum untergebracht, das ist im Endeffekt immer so ganz simpel untergebrochen, die GRN-Technik. Da gibt es natürlich noch ganz viele Erklärungen, die ich jetzt hier nicht alle noch wiedergeben möchte. Da sollte man sich mal grundsätzlich drüber informieren. Aber GRN ist eine Technologie, die jetzt nicht nur von U-Green eingesetzt wird, die wird auch von anderen Herstellern eingesetzt. Sateki zum Beispiel, wie ich es eben schon sagte. Also das ist eine Basistechnologie und nach meiner Meinung sollte man auch darauf achten, dass man Netzteile kauft, die auf GRN-Technik basieren. Apple macht es ja zum Beispiel bei dem ganz großen Netzteil genauso, dass was bei dem MacBook Pro 16 Zoll dabei ist, das ist auch ein Netzteil, was auf GRN-Technik basiert. Und genauso macht es zum Beispiel auch jetzt U-Green bei der 200-Watt-Serie. Andere kleinere Watt-Serien von U-Green basieren auch auf GRN, aber nach meiner Meinung ist das 200 Watt das erste Netzteil, was auf GRN-2-Technologie basiert. Und das Besondere daran ist, dass dieses Netzteil sämtliche relevanten Schnellladeprotokolle spricht. Das heißt, wir fangen bei Power Delivery 3.0 an, haben Quick Charge 4 Plus und 3.0 an Bord, SCP, AFC und als kleiner Exot sogar Galaxy Super Fast Charging an Bord. Das ist also auch ein relativ exotisches, in Anführungsstrichen exotisches Schnellladeprotokoll. Und als Sicherheitsunterstützung haben wir PPS eine Adaptive Ladung an Bord, die permanent das Gerät überwacht, ob es irgendwelche Probleme gibt aufgrund von Spannungsspitzen, Spannungsabfälle, Dinge, die halt Probleme verursachen könnten, wenn Geräte geladen werden. Das ist ein Sicherheitsfeature in Anführungsstrichen. Sicherheitsfeature sind da verdammt viele eingebaut in Form von Controlling-Chips, von Messsensoren etc. Also das Gerät ist auch aufgrund dessen, dass da halt auch 200 Watt anliegen oder ausgegeben werden können, in Summe hat einen sehr hohen Sicherheitsstandard, der da gesprochen oder der dort verbaut ist letztendlich. Also da sind sehr, sehr viele Sicherheitsmechanismen eingebaut. Dazu verlinken wir nochmal in den Shownotes das Datenblatt. Und das Datenblatt sollte man sich auch aus zwei Gründen anschauen. Man sieht dort ganz viele Zeichnungen und ganz viele Hinweise, wie man das Optimale aus dem Netzteil herausholen kann. Weil man hat natürlich, wenn man verschiedene Geräte anschließt, auch verschiedene Leistungen, die aus den Ports herauskommen können. Aber in Summe ist es halt wichtig, dass man sich das Datenblatt erstmal anschaut, was man wo dranhängt, an welchen Port, sprich Ausgangsleistung. Für mich war es halt nur wichtig, dass es zwei Ports hat, die ich dual mit 2x100 Watt betreiben kann. Das ist der erste Punkt und das funktioniert auch. Also Port C1 und Port C2 kann ich synchron oder parallel, auf diesen Ports kann ich parallel 100 Watt ausgeben. Und alles andere in Kombination mit anderen Geräten, da sollte man sich dann mal das Datenblatt anschauen. Das ist halt wichtig, wenn man das Optimum aus dem Gerät herausholen will. Und ich denke, das wollen viele, weil wer sich so ein Netzteil kauft, der hat viele Produkte, die er parallel aufladen möchte oder die er vielleicht auch parallel dabei hat unterwegs. Und da sollte man schon mal einen Blick in das Datenblatt werfen. In erster Linie sehe ich es halt, wie gesagt, für die Leute, die viele Geräte unterwegs betreiben wollen und nur ein Netzteil mitnehmen möchten oder die zu Hause ein Desktop-Netzteil haben wollen, wo sie zentral auf dem Schreibtisch jetzt dieses eine Netzteil stehen haben und sämtliche Geräte darüber betreiben wollen oder aufladen möchten. Und das macht das Gerät auch gut. Ich habe das jetzt seit drei Wochen im Einsatz und benutze nur noch dieses Gerät derzeit, um halt auch das Gerät testen zu können. Also dieses Gerät als einziges Netzteil und bin durchweg damit zufrieden. Kommen wir zum Erscheinungsbild vom Netzteil. Wir haben eine sehr solide und gute Verarbeitung. Die Größe kann man so beziffern oder das Ding ist genauso oder fast genauso groß wie ein Apple TV. allerdings etwas höher, aber die Grundfläche, also der Footprint, ist genauso groß wie ein Apple TV. Ich würde jetzt sagen, vielleicht doppelt so hoch, müssen ja dementsprechend auch die USB-C-Stecker untergebracht werden und die zwei USB-A-Ports. Wir haben ja viermal USB-C und zweimal USB-A an Bord. Dabei ist ein 2 Meter langes Netzkabel, was eine sehr schöne weichfallende Isolierung hat. Da schaue ich ja immer drauf, wie gut und wie weich das Kabel fällt. Und als Besonderheit, was die wenigsten Netzteile haben, die ich kenne, ist, dass auch noch ein USB-C auf USB-C-Kabel mitgeliefert wird, was auch 100 Watt fähig ist, ist auch noch im Lieferumfang enthalten. Gewicht, das Ding wiegt 525 Gramm. Das muss man vielleicht noch mit in Betracht ziehen, wenn man überlegt, ob man es als portables Netzteil einsetzen möchte. Allerdings muss ich halt, wie gesagt, nur ein Netzteil mitschleppen. Und wenn man mehrere Steckernetzteile mitschleppt und wenn man das eventuell, wenn man das addiert, kommt man natürlich auch auf ein höheres, wahrscheinlich auch auf ein höheres Gewicht, als wenn man nur dieses eine mitnimmt. Ja, das zum Review. Preislich gesehen ist es nicht günstig, aber aufgrund dessen, was das Ding alles kann und was es bietet, sind diese 199 Euro, denke ich, angemessen. Es ist nicht übertrieben, es ist auch nicht günstig. Klar, es ist ein angemessener Preis für eine High-End-Lösung im Multiport-Netzteilbereich. Das dazu.
Okay.
Ja. Und Netzteile kann man ja nie genug haben. Finde ich.
Boah. Man sollte so viele haben, wie man benötigt.
Naja. Man sollte überall eine Lademöglichkeit haben, sagen wir es mal so. Überall, wo man sich länger aufhält. Deswegen habe ich in fast allen Räumen Netzteile verteilt. Gut, das dazu. Also, wir hatten heute mal eine Markenpremiere im Review-Bereich.
Nice.
Gut. Hast du noch was beizutragen, Thomas?
Nein.
Gut. Aufgrund der...
Ich weiß, ich habe fertig.
Du hast fertig, ja. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir die Sendung wieder so lang gestalten. Sah ja erst nicht so aus.
Ja. Man kennt uns ja.
Naja, wir sind dann ein bisschen in die Retro-Ecke abgebogen. Ne?
Das auch noch, ja, genau.
Mal gucken, was das wieder an lustigen Kommentaren gibt. Vielleicht sind wir auch falsch abgebogen, ja. Mal schauen. Schauen wir mal. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir das Ding für heute zu. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dahin.
Also, bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.